Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zwischen Dichtung und Wahrheit. Das Treuhandtrauma. Eine Sendung von Sabine Adler.
30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist Deutschland offenbar nicht nach Feiern zumute. Statt Freude herrscht Frust, statt Stolz Nörgelei. Die Wende, so scheint's, wird neu erzählt. Aber nicht als Erfolgsgeschichte, sondern als eine des Niedergangs. Statt an die friedliche Revolution vor 30 Jahren zu erinnern, die die Grenzöffnung erwirkte, knüpft die Partei Die Linke heute vielmehr an die Massenproteste Anfang der 1990er Jahre an, als viele Betriebe schlossen, Hunderttausende arbeitslos wurden. Der Schrecken damals hatte einen Namen: Treuhand. Gegründet wurde die Anstalt 1990, um die volkseigenen Betriebe der DDR in private Unternehmen umzuwandeln.
Die Treuhandanstalt hat in einem Jahr 100-mal mehr Betriebe privatisiert wie Maggie Thatcher in 10 Jahren. Die Treuhand hat in großem Umfang deindustrialisiert und hat damit bis heute den Osten zurückgeworfen. Um es mal drastisch zu sagen, die Treuhand hat aus dem Osten einen 1-Euro-Laden gemacht. Und wer hat profitiert davon? 85% der Unternehmen sind in den Westen an westdeutsche Investoren gegangen und die restlichen 15% nicht mal bei den Ossis geblieben, sondern im Wesentlichen an ausländische Investoren.
Seit April fordert Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, einen Treuhand-Untersuchungsausschuss. Rechtzeitig, noch vor den Europa- und Kommunalwahlen bzw. Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die Linke hofft mit der Treuhandschelte, ihre Rolle als Protestpartei wiederzubeleben, mit der sie noch als PDS jahrelang zuverlässig zweistellige Wahlergebnisse einfuhr. Doch diese Rechnung geht vielleicht nicht auf, denn die AfD hat ihr den Rang abgelaufen. Sie tönt lauter und stiehlt der Linken ungeniert die Show.
Die Verelendung und Heimatzerstörung hier bei uns hat einen Namen. Dieser Name lautet Treuhand. Und die Machenschaften dieser Anstalt gehören rücksichtslos aufgeklärt.
Ausgerechnet Björn Höcke vom rechtsnationalistischen Flügel der AfD, ein Westimport in Thüringen, gibt jetzt den Wortführer über die deutsche Einheit und fordert ebenfalls einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Aber dass die ganz Rechten und ganz Linken in gleicher Richtung unterwegs sind, bestreitet der in Stralsund geborene Bartsch gleichwohl entschieden.
Also erstens wird es kein gemeinsames Marschieren von Linker und AfD geben. Das schließe ich aus. Ich habe den Vorschlag gemacht, da hat die AfD noch keinen Vorschlag gemacht. Wenn die sagt, die findet das ähnlich, ich kann das nicht ändern.
AfD wie Linke instrumentalisieren die Geschichte und ignorieren, dass es strukturschwache Regionen auch jenseits der früheren innerdeutschen Grenze gibt. Der Philosophieprofessor und Theologe Richard Schröder, Mitglied der SPD, erklärt, warum AfD und Linke an einer Negativerzählung der Treuhand- und Wendegeschichte so interessiert sind.
Das nützt denjenigen, die am Beispiel der Treuhand die Regierung als Volksverräter brandmarken möchte. Es nützt denjenigen, die so etwas wie einen Systemwechsel vor Augen haben. Und der Hintergrund ist eben tatsächlich der, dass beide Mal die Vorstellung die ist, das System ist krank.
Linke und AfD wollen zurückgehen bis 1990, aber nicht weiter. Denn sonst müssten sie sich auch mit dem Zustand der Wirtschaft zu DDR-Zeiten befassen und mit der Verantwortung der SED bzw. PDS und Linken dafür. Wichtig im Linken- und AfD-Treuhand-Narrativ ist die konstruierte Gegnerschaft von Ost und West. Die Treuhand wird als Behörde voller Westdeutscher dargestellt. Markus Böck, der im vorigen Jahr die erste wissenschaftliche Abhandlung über die Treuhand vorlegte, stellt klar:
Das Treuhandpersonal war hochgradig gemischt. Also es waren mehrheitlich Ostdeutsche. Es waren sehr, sehr viele ehemalige Planwirtschaftskader dabei, sehr viele ehemalige Branchenexperten. Es waren sehr viele Frauen auch bei der Treuhand tätig. Was man sagen muss, ist, dass die Treuhandanstalt durchaus von westdeutschen Führungskräften geleitet wurde, weil man den Glauben hatte, die wissen, wie es läuft. Es war beispielsweise so, dass zum Zeitpunkt der Ermordung Rohweders knapp 350 westdeutsche Mitarbeiter bei der Treuhand waren, aber umgekehrt bereits fast 2000 Ostdeutsche. Also es war immer ein Verhältnis von ein Drittel etwa. Also ein Drittel waren Westdeutsche, zwei Drittel waren Ostdeutsche.
Detlef Scheunert war der einzige ostdeutsche Direktor bei der Treuhand. Angeheuert vom ersten Chef der Behörde, Detlef Carsten Rohwetter. Scheunert, damals Anfang 30, wurde zuständig für die Privatisierung der Glasindustrie. Gebürtig in Sachsen war er vor der Wende wissenschaftlicher Referent des Wirtschaftsministers, mit dem er die Kombinate und Betriebe bereiste.
Also die Realität war katastrophal. In Sachsen gab es noch so einen Spruch, das sieht ja aus, also als wenn 45 der Zusammenbruch war. Die DDR hat über 50% seines Nationaleinkommens in sozialen Ausgleich gesteckt und dann haben sie 20-25% in Rüstung, Sicherheit gesteckt. Da war ja ein ganz schmales Finanzband bloß noch für Investitionen. Wenn wir dann aus der Provinz kamen, aus Sachsen, aus Thüringen und fuhren dann nach Berlin, du gingst ins HDM, ins Haus der Ministerien, heute ins Finanzministerium, das war ja schon so eine Blase, aber die Leute waren noch mit der Realität in Verbindung, ne? Wenn du dann aber in die Plankommission gegangen bist, da wurde es schon noch extremer. Die fuhren ganz selten raus. So. Und die Krönung war, wenn du im ZK warst. Die waren völlig vom anderen Stern.
Kurz vor dem Mauerfall stellte SED-Chefplaner Gerhard Schürer in einem internen Papier klar, dass die DDR mitnichten zu den 10 stärksten Volkswirtschaften der Welt zählte, sondern pleite war und dringend Reformen benötigte. Doch vor allem Erich Honecker, Partei- und Staatschef, war für diese und frühere Warnungen taub. Detlef Scheunert sah, wie schlecht es selbst um die gefeierten Leuchtturmprojekte stand.
Als ich mit Laug durch die DDR gefahren bin und habe die Massen, habe ein paar Lichtblicke, irgend so ein Elektronikkombinat, das heißt jener Kombinat, wo die dann irgendwelche Steuerungen gebaut haben, das war modernste Technik, alles aus dem Westen. Ja, und was haben sie dort gebaut? Steuerungen für der SS-20. Also Rüstung. Also es war schon kaputt, die Substanz, wenn es um Schwerindustrie ging. Aber wenn es in Richtung Konsumgüter ging, dann war gar nichts mehr da. Ne? Und so war da auch die Versorgungslage. Und das haben ja die Menschen gewusst.
Richard Schröder, SPD-Fraktionschef in der letzten Volkskammer, sieht die Urheberin einer neu erzählten Wendegeschichte aber nicht nur bei der Linken oder der AfD, sondern in seiner eigenen Partei. Namentlich bei Petra Köpping, der Integrationsministerin von Sachsen, die sich jetzt gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius für den SPD-Parteivorsitz bewirbt. Die gebürtige Thüringerin mache in ihrem Buch »Integriert doch erstmal uns« die Treuhand für die Stimmung im Osten verantwortlich. Petra Köpping selbst dazu.
Das, was mir die Menschen erzählen, ist einfach, dass mit dem Verlust ihrer Arbeitsstätten, die ja in der DDR nicht nur die Arbeitsstätte waren, sondern eben auch eine Sozialisationsstation, das heißt, man hatte Betriebskindergärten, hatte die berüchtigten und berühmten Betriebstagebücher, wo man eingetragen hat, welche Veranstaltungen man organisiert hat. Und das vermissen die Menschen nach 1990. Und oft vergessen sie eben, wie die Treuhand entstanden ist, dass es ja die Volkskammer war, die das beschlossen hat.
Vor ihrer gestrigen Lesung im sächsischen Brandis hatte ihr ein Unbekannter eine Morddrohung geschickt. Richard Schröder begleitet als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats die Erforschung der Treuhandanstalt beim Institut für Zeitgeschichte in München. Er sieht eine Dämonisierung der Treuhand. Viele Mythen über die Behörde hätten sich verselbstständigt, seien schlicht falsch. Schröder nennt das in Petra Köppings Buch beschriebene Beispiel Groß-Dubrau, einen Hersteller von Elektroporzellan, also Isolatoren.
Diese Produkte waren in Ost und West beliebt. Man hatte den Maschinenpark neu aufgestellt mit modernen Maschinen aus der Schweiz. Und nun erzählt Frau Köpping, ein Westdeutscher hätte durch Vermittlung der Treuhand diesen Betrieb gekauft und stillgelegt, die Maschinen nach dem Westen abtransportiert und die Patente mitsamt dem letzten Gehalt im Tresor auch.
Schröder hat recherchiert.
Die erste Überraschung war, das Werk ist überhaupt nicht von einem Westdeutschen gekauft worden, sondern das DDR-Kombinat hatte 3 Orte, an denen Elektroporzellan produziert worden ist. Und von diesen 3 Orten wollten sie reduzieren und haben deshalb Groß-Dubrau geschlossen. Das Mitglied der Belegschaft im Vorstand hat zugestimmt. Die Maschinen sind auch nicht nach Westen transportiert worden, sondern nach Sonneberg in Thüringen, wo sie weiterhin Elektroporzellan produzieren. Das heißt, der Westdeutsche, der hier angeblich die Leute um ihren Arbeitsplatz und, wie sie behauptet, um ihre Lebensleistung betrogen hat, den gab es überhaupt nicht.
Und was sagt die sächsische Integrationsministerin Köpping?
Für mich ist es kein falsches Beispiel, weil es eigentlich das Traumata, wenn ein Unternehmen abgewickelt wird, in dem Falle in Groß-Dubrau war es ja gar nicht die Treuhand, sondern ein Privatinvestor, dass das genau die Sache ist, wo die Menschen sagen, das haben wir bis heute nicht aufgearbeitet. Und was Herr Schröder und mich unterscheidet, das ist, dass Herr Schröder das Ganze wirtschaftlich-ökonomisch betrachtet und ich von der menschlichen Seite. Deswegen würde ich aus meiner Sicht sagen, sowohl Herr Schröder hat recht, als ich auch.
Zur Wahrheit über die Treuhandanstalt gehört, dass sich die Bundesregierung hinter ihr versteckte. Weil die Einheit, anders als von CDU-Kanzler Helmut Kohl versichert, nicht zum Nulltarif zu bekommen war, im Gegenteil immer teurer wurde, brauchte es einen Schuldigen. Die Ostdeutschen forderten die D-Mark und bekamen sie. Treuhanddirektor Detlef Scheunert erinnert sich lebhaft.
In dem Moment, als die D-Mark eingeführt wurde, ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft rapp. Die Treuhand hat denen ja Liquiditätskredite gegeben, den Betrieben, damit sie Material einkaufen konnten, produzieren konnten und Löhne zahlen konnten. Das hat die Betriebe überhaupt am Leben gehalten. Das war ein Chaos. Und da musste der Betriebsleiter, wenn er überleben wollte, da ging er nach Berlin und sagte, ich habe hier 800 Leute oder ich habe 5000 Leute, ich kann keine Löhne zahlen. Da muss natürlich auch ordentliche Formulare, es muss ja ein ordentlicher Kredit ausgewiesen werden. Treuhand war der Schuldner und es ging dann über die Privatbank an das Unternehmen.
In einer Zeit, in der etliche Freunde und Verwandte ihre Jobs verloren, machte Detlef Scheunert in genau der Behörde Karriere, die von allen Seiten angefeindet wurde. Ausgerechnet Politiker stellten sich an die Spitze der Kritiker. Richard Schröder nennt das Beispiel das
dieselben Ministerpräsidenten, Bernhard Vogel, Manfred Stolpe, die im Verwaltungsrat der Treuhand saßen, denn es waren alle ostdeutsche Ministerpräsidenten, übrigens auch die Gewerkschaft, war im Verwaltungsrat der Treuhand vertreten. Dort haben sie die Großentscheidungen gut geheißen. Und dann ist aber Manfred Stolpe durchs Land gezogen und hat von Plattmachen geredet.
Bundesbankchef Pöhl trat zurück, weil er wusste, dass die Tage für die DDR-Betriebe nun erst recht gezählt waren. Norbert Pötze, Ex-Spiegelautor, hat erstmals Treuhandakten für seine Buchrecherche eingesehen. Er stimmt zu, dass es der Politik ganz gelegen kam, dass die Treuhand der Blitzableiter war.
Nach meinem Eindruck hat sich die Politik einen schlanken Fuß gemacht. Sie hätte also sehr viel nachhaltiger die Treuhand unterstützen, begleiten, auch vielleicht kontrollieren, aber auf jeden Fall sich auch hinter sie stellen müssen. So hat man einfach zugesehen, wie die Treuhand geprügelt wurde, wofür sie gar nichts konnte, weil einfach die Vorgaben von der Politik da waren.
Zum Mythos über die Treuhand gehört der Vorwurf, sie habe fast nur an westdeutsche Investoren verkauft. Dabei übernahmen Läden, Kneipen, Apotheken, Kinos meist Ossis. Auch das Reparaturwerk der Betriebsbahn vom Mansfeld-Kombinat. Gerhard Kellner, damals technischer Leiter, wollte die Werkstatt zusammen mit seinem Kollegen Vorwerk auf jeden Fall retten. Beide gingen hohe persönliche Risiken ein, als sie der Treuhand abkauften.
Günter Vorwerk hatte eine Neubauwohnung und auf dem Konto das gleiche wie ich, also nichts. Ich hatte das Problem, dass wir gerade erst neu gebaut hatten. Ich hatte dann wirklich das Problem zu sagen, gehe ich in die Verantwortung und riskiere unser Einfamilienhaus.
Die beiden sicherten 50, also fast die Hälfte der Arbeitsplätze. Mit dem Mut der Verzweiflung suchten und fanden sie eine Marktlücke. Für historische Züge gab es im Westen keine Werkstätten mehr, niemand möbelte dort noch antike Waggons oder Loks auf. Inzwischen bringen sie hauptsächlich Wagen und Loks von privaten Bahngesellschaften durch den TÜV.
Für die Werkstatt an sich haben wir richtig, richtig bezahlt bei der Treuhand. Und zwar Geld, was wir nicht hatten. Wir wussten, wie eine Achse repariert wird, aber Bankgespräche, das war für uns Neuland. Einen Herrn Dr. Huske, der war von der Treuhand beauftragt, hier im Mansfeldischen mit die Privatisierung zu betreuen. Da war für uns sehr, sehr wichtig, der hat Bankgespräche organisiert.
Das früher rote Mansfelder Land mit dem Kupferbergbau, Hüttenwerken und Metallbetrieben wurde deindustrialisiert. Viele Betriebe, die die Wende überstanden haben, überlebten auch dank der Treuhand, sagt Rena Eichhardt, Geschäftsführerin bei Romonta, einem Montanwachshersteller in Amsdorf.
Wir haben damals, ich sag mal, mit auf den Weg bekommen, 1994, 100 Millionen D-Mark damals noch für die Investitionen. Und ich glaube, das war der Grundstein, dass es überhaupt mit Romonta hier weitergeht.
Doch erst einmal verkaufte die Treuhandanstalt Romonta an den badischen Flotex-Konzern. Dessen beiden Gründer, Manfred Schmieder und Klaus Kleiser, wurden wegen Betrugs verurteilt. Sie hatten sich mit Geld und Krediten im Namen des ostdeutschen Unternehmens aus dem Staub gemacht. Schließlich kauften Mitglieder der alten Geschäftsführung, wie Rena Eichstädt, Romonta. Die Schulden übernahmen sie mit und zahlten sie, wie versprochen, bis 2012 zurück. Zu den Vorwürfen gegenüber der Treuhand gehört der massive Arbeitsplatzabbau. Der Historiker Böck gibt zu bedenken, dass die von Detlef Rohwetter und später von Birgit Breu geführte Behörde exekutierte, was in der DDR aus ideologischen Gründen aufgeschoben wurde. Chefplaner Schürer hat vor ziemlich genau 30 Jahren einen, Zitat, drastischen Abbau von Verwaltungs- und Bürokräften gefordert, um das Missverhältnis zwischen produktiven und unproduktiven Kräften in der gesamten Wirtschaft und im Überbau zu beseitigen.
Es gab ja auch ein Recht, aber auch eine Pflicht zur Arbeit. Also es gab de facto, durfte es Arbeitslosigkeit nicht geben. Es gab auch viel Langeweile, viel Verschwendung, viel Frustration darüber, eben einfach nur rumzusitzen. Und das Interessante ist, deshalb haben auch viele Betriebe und Unternehmen 89, 90 selber schon begonnen, bevor die Treuhand überhaupt aktiv wurde, Belegschaften abzubauen.
Das Hauptproblem war, dass zu viele Werktätige viel zu teuer unattraktive Güter herstellten, erinnert Detlef Scheunert.
Ein Kaliwerk in Sachsen-Anhalt produzierte eine Tonne Kali für 720, 730 D-Mark damals. Der Weltmarktpreis war 240. Als dann die Treuhand kam und sagte, das ist nicht die, wir müssen diese Zeche schließen, haben die Arbeiter gesagt, ja, das war alles nur Bereinigung zugunsten der Westis, haben wir so unsere Betriebe geschlossen, die Treuhand, alle korrupte Verbrecher. Diese Komplexität wollte natürlich der Einzelarbeiter gerne, hat sie gar nicht verstanden und Politiker wollten sie nicht sehen. Und Leute, die darauf hingewiesen haben, die hat man einfach niedergeschrien.
Die Treuhand gibt es seit 25 Jahren nicht mehr. Ihre ursprüngliche Idee, das Volkseigentum an die DDR-Bürger zu verteilen, ging nicht auf. Denn statt Vermögen hätten vor allem Schulden vergeben werden müssen. Die summierten sich 1994 auf 270 Milliarden D-Mark. Offen ist, ob der nächste Ausschuss überhaupt kommt und dann Neues bringt. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer endet bald die Sperrfrist für die Treuhandakten. Der Publizist Pötzel, der bereits Zugang hatte, findet:
Es muss wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Dieses wiederum also in einen politischen Streit hineinzuziehen, ist überhaupt nicht dienlich. Im Gegenteil, es reißt eben wieder die alten Gräben auf.
Dietmar Bartsch von der Linken gibt vor, das Gegenteil zu bezwecken.
Ich glaube, dass es ein Beitrag ist, um auch emotional deutsche Einheit noch mehr herzustellen. Ich will auch gar nicht eine Negativdiskussion.
Genau die hat er bekommen und die Treuhandmythen bedient, die durch ständige Wiederholung auch nicht wahrer werden, sagt Richard Schröder.
Das ist wie ein Wandermärchen. Die Geschichte, der Westdeutsche kommt und kauft das Ostunternehmen, um es platt zu machen, um sich damit Konkurrenz vom Halse zu halten. Also ich sage dazu immer, liebe Leute, wie stellt ihr euch denn den Kapitalisten vor? Wenn der eine Fabrik kauft, die Gewinn macht, dann lässt er sie auf vollen Touren laufen, um zu kassieren und macht sie nicht kaputt.
Die Kapitalismus-Klischees sind 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer nicht verschwunden.
Das war der Hintergrund. Zwischen Dichtung und Wahrheit. Das Treuhandtrauma. Eine Sendung von Sabine Adler, Redaktion Ursula Welter.